Liebe Gemeinde, in der christlichen Szene tobt zurzeit ein ganz heißer Kampf. Ein heißer Kampf um die Frage, wie soll sich die Gemeinde Jesu gegenüber der Welt verhalten? Was ist unsere Aufgabe? Und einige Stimmen fordern eine völlige Neubestimmung. Sie sagen, ja, die ganze evangelikale Bewegung steckt in einer Krise, weil sie sich bisher zu stark auf die Verkündigung des Evangeliums konzentriert hat. Etwa Johannes Reimer im Originalton: haben wir den Mut und sagen es, wir haben versagt. Die evangelikale Bewegung scheint in einer Krise, sie wurzelt in einem einseitigen und damit falschen Verständnis der Mission. Und wenn man sich fragt, was war der Fehler bei der Mission, dann kommt die Antwort, man habe in der Vergangenheit zu einseitig auf die Verkündigung des Evangeliums gesetzt. Und das müsse man jetzt ändern. Die Verkündigung des Wortes Gottes dürfe nicht länger im Mittelpunkt der Mission stehen. Stattdessen soll die Gemeinde sich stärker darum kümmern, an einer Veränderung der Gesellschaft mitzuwirken, also die Verhältnisse zu verbessern. Transformation nennt man das auch, Transformation der Gesellschaft. Und nach diesem neuen Verständnis geht es dann nicht in erster Linie darum, dass Menschen in den Himmel kommen, sondern dass Gottes Reich hier quasi auf der Erde gebaut wird. In einem Interview hat Johannes Reimer das so ausgedrückt, er sagt, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammenzubauen. Und mit den Menschen meint hier aus dem Zusammenhang mit den ungläubigen Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie, sondern mit ihnen. Also, das Ziel ist klar beschrieben, Christen und Nichtchristen bauen gemeinsam das Reich Gottes in dieser Welt. Es geht nicht darum, in erster Linie Menschen für den Himmel zu gewinnen, wie es der Herr Jesus gesagt hat, sondern hier in der Welt Gottes Reich zu bauen. Und eine zugespitzte Formulierung dessen finden Sie dann bei Rob Bell, der geschrieben hat, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel, sondern die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt, hier und jetzt. Jesu Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Behauptet er einfach so. Und andere aus dieser Bewegung sagen, wenn man die Gesellschaft verbessert, wenn man Armut und Unterdrückung beseitigt, dann wird selbst dort das Reich Gottes gebaut, wo es nicht direkt um Jesus geht. Also Zitat von Roland Hartmeier, weil Heil eine soziale Dimension hat, kann von Heilsereignissen auch dort die Rede sein, wo gerechte Verhältnisse entstehen, selbst dann, wenn sie nicht im Zusammenhang mit Jesus Christus stehen. Und dabei wird die Grenze zwischen der Gemeinde auf der einen Seite und der Welt auf der anderen immer mehr aufgeweicht. Ein weiterer Autor dieser Bewegung, Fabian Vogt, hat das so beschrieben. Er hat gesagt, diese neue Kirche, also die Emerging Church, wird ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sein. Das heißt, sie wird ganz dazugehören. Sie wird ganz ein innerer Teil der Gesellschaft werden. Ein Weggefährte der Gesellschaft, so nennt er das. Wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, dass Jesus und das Neue Testament über die Gemeinde etwas anderes lehren. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass die Gemeinde jetzt schon das Reich Gottes hier auf der Erde bauen kann, durch die Verbesserung der Verhältnisse. Der Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist in den Herzen der Menschen, die an ihn glauben, und es ist in seiner Gemeinde, aber es ist nicht in der Welt. Und unser Herr Jesus hat auch gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und an seiner Seele Schaden nähme? Also unser Herr hat uns nicht den Auftrag gegeben und er hat uns auch nicht versprochen, dass wir diese Welt schrittweise in sein Reich umwandeln, sondern er hat eine ganz eindeutige Unterscheidung zwischen Gemeinde und Welt formuliert. Das finden wir zum Beispiel schon in Johannes 15, in jenem Gespräch, das Jesus kurz vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern führt, wo er sagt, Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das heißt nicht, dass Christen ständig im Streit mit ihren nichtchristlichen Mitmenschen stehen, aber dass da diese grundsätzliche Unterscheidung ist zwischen Gemeinde und Welt und dass die Christen das Spiel der Welt nicht einfach mitspielen. Und Jesus hat ja auch gesagt, wer der Fürst dieser Welt noch ist, weil Gott das noch zulässt, nämlich Satan. Und das ist sehr ernst, und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Erst der Herr Jesus selbst wird bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeit sein sichtbares Reich hier auf die Erde bringen. Das wird Jesus selbst tun. Das ist nicht unsere Aufgabe und das steht auch gar nicht in unserer Macht. Also dieses Programm, The Emerging Church, was auch unter diesem Motto läuft, die Welt umarmen. Das klingt zwar gut, Und das mag auch gut gemeint sein. Also wir wollen hier überhaupt nicht über die Motive der Leute spekulieren, die das so verbreiten. Das Herz kennt Gott allein. Das steht uns auch nicht zu. Aber vom Inhalt her, von der Zielsetzung, ist dieses Programm ein frontaler Angriff auf das, was das Neue Testament über die Gemeinde sagt, und auf das, ein frontaler Angriff auf das, was der Herr Jesus von seiner Gemeinde will. Und was wir letzten Sonntag bei Petrus studiert haben, und wer das nochmal nachhören will, kann das über www.beg-hannover.de machen. Das ist wie eine leidenschaftliche Warnung gegen diese Aufweichung der Grenze zwischen Gemeinde und Welt. Da hatten wir gesehen, da beschwört Petrus die Christen fast. Leute, vergesst nicht, welch besondere Stellung euch Jesus gegeben hat. Und dann begründet er auch, was das Besondere an der Gemeinde ist. Ihr habt eine total feste Verankerung. Ihr steht auf Jesus Christus. Er ist euer Eckstein. Er ist euer Halt. Auf ihn könnt ihr euch hundertprozentig verlassen. Er bestimmt euren Kurs. Er bestimmt eure Ausrichtung. Der Eckstein war der Stein, an dem sich der ganze Bau orientierte, der dem ganzen Bau den Halt und die Orientierung und die Richtung gab. Alle anderen Steine hatten sich am Eckstein auszurichten. Er gab den Halt und die Richtung. Und darum seid ihr fest verankert, seid Petrus. Jesus ist euer Eckstein. Ihr könnt euch auf ihn verlassen. Er hält euch fest. Er will eure Gemeinde selbst bauen. Klar, er macht das durch menschliche Boten. Er bezieht euch alle in diesen Baum mit ein. Aber es ist Jesus, der eure Gemeinde baut. Und durch unsere Verbindung mit dem Herrn Jesus haben alle, die zur Gemeinde gehören, eine ganz besondere Stellung bekommen von Gott. Auch eine ganz besondere Ehre. Und das haben wir auch letztes Mal gesehen, das hängt gar nicht daran, dass wir irgendwie so tolle Leute wären, sondern dass Jesus uns das zuspricht. Er sagt, und das haben Sie auf Ihrem Zettel auch noch, diesen Vers 9, ihr aber, ihr als Gemeinde, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, da steht eigentlich immer der unbestimmte Artikel im Griechischen, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und nur mal in Klammern, das haben wir letztes Mal auch ausführlicher gesagt, damit behauptet Petrus nicht, dass die Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat und die sich in der Zukunft noch erfüllen werden, dass er die damit durchgestrichen hätte. Die gelten weiter. Am Ende der Zeit wird sich ein Großteil des Volkes Israel zu Jesus als dem Messias bekehren, wenn er wiederkommt auf den Ölberg. Also dadurch sind für Israel die Verheißungen nicht durchgestrichen. Aber es ist uns als Gemeinde diese große Würde gegeben. Und nun ist es interessant, der Apostel macht deutlich, das ist nicht unser Verdienst, das ist für uns nicht Anlass, irgendwie stolz zu sein oder selbstgerecht oder auf die anderen herabzublicken und zu sagen, wir sind Gemeinde und was sind die? Das ist schon gar nicht der Anlass zu einer elitären Abschottung, sondern unser Herr hat uns dieses Vorrecht geschenkt, nicht um uns darauf auszuruhen, um uns für etwas Besseres zu erhalten, sondern er hat seine Gemeinde so deutlich von der Welt unterschieden, um sie dann in die Welt reinzuschicken. Das ist der Auftrag. Jesus hat uns so unterschieden, damit wir erkennbar sind in der Welt und um uns hineinzuschicken in diese Welt. Und zwar mit einer ganz klaren Zielrichtung, nicht diese Welt schrittweise ein bisschen besser zu machen, sondern Menschen zu Jesus einzuladen. Und darauf zielt dieser ganze Abschnitt, das kann man deutlich sehen in Vers 9, wo der Auftrag kommt am Ende, er hat euch berufen, ihr sollt verkündigen seine Wohltaten, sein Heil, seine Rettung, dass Jesus ein Leben neu machen kann, dass Jesus uns unsere Sünden vergeben will, dass Jesus uns in den Himmel bringen will, dass Jesus der einzige Retter für alle Menschen ist. Dazu hat er uns berufen, das zu verkünden, dass andere durch uns Jesus kennenlernen. Das ist der glasklare Auftrag. Wir sind die Sprachrohre des Königs mitten in der Welt. Tja, und das ist eine hohe Verantwortung, die Jesus uns auferlegt hat. Und das setzt auch Maßstäbe, wie wir uns gegenüber der Welt jetzt verhalten sollen. Wie sieht das denn aus? Leben wir glaubwürdig vor der Welt als einzelne Christen, als Gemeinde? Petrus macht deutlich, wir sollen Jesus keine Schande machen, sondern Ehre machen. Wenn sie uns mit ihm in Verbindung bringen, sollen sie nicht sagen, was hat Jesus da für Leute, was ist das für ein Bodenpersonal, sondern sie sollen zum Nachdenken kommen, wenn sie uns sehen, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitschüler in der Schulklasse, wenn die wissen, dass wir Christen sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir glaubwürdig sind. Wir sollen für unsere Zeitgenossen kein Hindernis sein, zu Jesus zu kommen, sondern eine Hilfe. Und wir wissen selbst, ich denke, jeder weiß das, der ein bisschen selbstkritisch ist, wie viel wir da oft noch schuldig bleiben. Wie viel uns da oft noch fehlt. Und das hat Petrus sicherlich auch gewusst. Das hat er an sich bestimmt auch gemerkt. Und er hat uns jetzt hier eine Hilfe gegeben, wie wir diese Aufgabe der Vorbildfunktion wahrnehmen können. Er hat uns hier diese Verse 11 und 12, um die wird es heute Morgen vor allem gehen, als eine Ermutigung zu einem missionarischen Lebensstil gegeben. Zu einem Lebensstil, der die Menschen einladen und nicht abstoßen soll. Wir haben als Gemeinde Jesu also nicht nur ein besonderes Vorrecht, wir haben auch eine besondere Vorbildfunktion. Und die spannende Frage ist jetzt, wie können wir diese Vorbildfunktion wahrnehmen? Was sollen wir tun? Was jetzt kommt, das ist Petrus so wichtig, dass er in seinem Brief nochmal richtig neu ansetzt. Das ist sehr interessant. Wenn man dieses ganze Kapitel liest, dann merkt man hier, wie Petrus praktisch einmal Luft holt und nochmal richtig neu durchstartet. Indem er beginnt mit, liebe Brüder, da sind immer die Schwestern mit eingeschlossen in den neutestamentlichen Briefen. Da werden die Männer als die angesprochen direkt, die die Verantwortung, die geistliche Verantwortung für ihre Familien tragen. Aber damit sind die anderen nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen. Und jetzt schreibt Petrus, und wir wollen uns diese beiden Verse besonders anschauen. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Auf den ersten Blick ein etwas rätselhafter Text. Und Petrus weiß, die Begegnung mit der Welt ist für die Christen zu keiner Zeit ein Zuckerschlecken gewesen. Die Begegnung mit der Welt ist für die Christen zu keiner Zeit ein Spaziergang gewesen. Es gab unterschiedlich heftige Phasen. Mal wurde die Gemeinde Jesu stärker angegriffen, mal wurde sie weniger stark angegriffen, aber angegriffen wurde sie immer. Und das sagt Petrus auch nochmal ganz ungeschminkt in diesen Versen. In der Welt sind wir Fremdlinge, wir sind Pilger. Das hat er übrigens schon in Kapitel 1, Vers 17 gesagt. Da sagt er, führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde seid. Wir sind hier in der Welt in der Fremde als Christen. Es ist schön, wenn wir eine Familie haben und uns da wohlfühlen und zu Hause fühlen. Da sind wir auch dankbar dafür. Aber in der Welt sind wir als Christen immer irgendwie fremd. Wir bleiben dieser Welt immer ein Stück weit fremd, weil wir nicht mit den Wölfen heulen. Wir bleiben dieser Welt immer ein Stück weit fremd, weil wir das Spiel der Welt nicht mitspielen. Deswegen heißt das ja nicht, dass wir immer Spielverderber sind. Wir können auch vieles mit Nichtchristen natürlich zusammen machen. Wir können mit Nichtchristen zusammen Sport treiben. Wir können mit Nichtchristen zusammen campen. Wir können mit Nichtchristen zusammen in einem Orchester spielen oder so. Da ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber trotzdem bleiben wir ihnen irgendwie ein Stück immer fern. Weil sie Jesus nicht haben und wir Jesus haben. Und weil für uns Jesus sagt, was gilt und für sie nicht. Das bleibt immer irgendwie zwischen ihnen und uns. Und es gibt genug Leute unter den Heiden, sagt Petrus, die euch als Übeltäter verleumden. In Vers 12 steht das, ne? Die euch als Übeltäter verleumden. Man hat die Christen damals als Terroristen verleumdet und ihnen den Brand Roms in die Schuhe geschoben. Das hat Nero einfach so gemacht, um von sich abzulenken. Er hat gesagt, diese Christen sind Terroristen, die haben Rom angezündet. Und man hat die Christen als Kannibalen verdächtigt, weil sie Abendmahl gefeiert haben und gesagt haben, das ist das Zeichen für den Leib Christi. Und gesagt, die essen Fleisch, die essen den Leib Christi, das sind Kannibalen. Man hat sie als Atheisten bezeichnet, weil sie verweigert haben, den Kaiser als Gott anzubeten. Man hat sie als Zersetzer der staatlichen Ordnung bezeichnet, weil sie gut waren zu den Sklaven. Und das ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen. Und das kommt bis heute genauso vor. Wer sich zu Gottes Schöpfungsordnung bekennt, der gilt teilweise als Gefahr für die Gesellschaft. Ich las neulich einen Artikel in der Berliner Morgenpost im April. Da wurde über ein Thesenpapier der christlichen wissenschaftlichen Studiengemeinschaft Wort und Wissen berichtet, in dem Wort und Wissen ganz seriös sagt, die Befunde, die es in der Naturwissenschaft gibt, kann man mit unterschiedlichen Konzepten erklären. Manche erklären sie mit dem Weltanschauungskonzept Evolution Es ist aber wichtig, um eine echte Diskussion zu ermöglichen, dass man auch sagt, diese Befunde können auch erklärt werden unter der Voraussetzung, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und darüber lasst uns wissenschaftlich seriös diskutieren. So hat es Wort und Wissen gefordert und so wird es ja auch in vielen Bekenntnisschulen gemacht. Und da haben sich dann viele empört, die Berliner Morgenpost, viele Professoren, die für die Evolutionslehre sind und haben gesagt, wer das einführt, der will die Kinder verdummen. Also sie haben im Grunde genommen eine differenzierte Diskussion verhindert mit dem Argument, die Kinder sollten nicht verdummt werden. Und die Kinder hätten gefälligst in der Schule nur die Evolutionsanschauung vorgestellt zu bekommen. Und da haben sich Vertreter der nordrhein-westfälischen Landesregierung zu Wort gemeldet und haben gesagt, wer das fordert, was Wort und Wissen fordert, der gefährdet die Bildung der Kinder. Also weil er fordert, auch in Erwägung zu ziehen, dass diese Welt von Gott geschaffen worden sein könnte. Ihr werdet als Übeltäter verleumdet, als die, die die Bildung der Kinder gefährden. Oder in der Sexualethik. Wenn Christen die biblische Position zum Thema Homosexualität vertreten, dann kann es uns passieren, dass man uns als homophob bezeichnet. Weil wir sagen, praktizierte Homosexualität ist Sünde. Also, ihr seid ja homophob und das klingt schon fast wie ein Verbrechen, homophob zu sein. Oder wenn wir sagen, Jesus Christus ist der einzige Retter für alle Welt. Er ist der Einzige, der uns in den Himmel bringen kann. Für jeden Menschen. Dann sagen viele, du bist ja ein Fundamentalist. Wenn du sagst, das ist nur eine Wahrheit, bist ja ein Fundamentalist, bist ja eine Gefahr für den demokratischen Konsens in der Gesellschaft. Also das hat sich nicht sehr viel geändert in dieser Hinsicht. Das war bei der Gemeinde, an die Petrus geschrieben hat, schon ganz ähnlich. Und Petrus, wie sollen wir jetzt reagieren? Und Petrus sagt, nicht durch Abschottung, schon gar nicht durch Aggression. Schon gar nicht durch Aggression, dass wir über alles schimpfen und meckern. Sondern die Hoffnung, die Jesus seiner Gemeinde schenkt, sagt Petrus, ist so stark, dass wir dieser Welt nicht nur defensiv begegnen mit einer Verteidigungshaltung, sondern offensiv mit dem Versuch, sie zu überzeugen. Wir wissen, das wird uns nicht bei allen Menschen gelingen, aber wir sollen es versuchen. Ja, was sagt Petrus denn hier in Vers 9? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ein auserwähltes Geschlecht, ein Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt. Öffentlich verkündigen, was Gott euch Gutes getan hat durch Jesus. Verschweigt das nicht, verheimlicht das nicht, sondern verkündigt es öffentlich. Überzeugt die Welt. Petrus sagt interessanterweise nicht nur, nehmt euch in Acht vor der Welt, sondern er sagt, geht ran an die Welt. Seid nicht defensiv, seid offensiv. Ihr habt doch die beste Botschaft aller Botschaften. Fordert die Welt heraus, überzeugt sie. Und Gott wird es immer wieder schenken, dass Menschen darauf reagieren und sich dafür öffnen. Das haben doch viele von uns schon erlebt im Gespräch mit anderen. Jesus sagt, das ist euer Auftrag, das ist eure Verheißung. Versteckt euch nicht. Haltet den Kopf raus. Steckt den Kopf in den Wind, solange es möglich ist. Und lebt als ein gutes Vorbild. Das ist euer Auftrag. Und hier in Vers 11 und 12 zeigt er uns das Prinzip, wie das gehen kann. Und alles, was dann folgt ab Vers 13, keine Sorge, darüber werden wir heute nicht mehr sprechen, ist dann nur noch die Anwendung dieses Prinzips. Also ihr sollt die Welt überzeugen durch euer Verhalten gegenüber dem Staat. Das sind die Verse 13 bis 17. Ihr sollt die Welt überzeugen durch euer Verhalten gegenüber euren Arbeitgebern. Und hier könnte man vielleicht auch sagen, gegenüber euren Lehrern. Das sind die Verse 18 bis 21. Ihr sollt die Welt überzeugen dadurch, wie ihr als Eheleute und als Familie miteinander lebt. Das ist Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Das sind dann alles die Anwendungen des Prinzips. Aber das alles funktioniert nur, sagt Petrus, wenn es auf einer soliden Grundlage angegangen wird. Und diese solide Grundlage zeigt Petrus uns eben in diesen Versen 11 bis 12. Wie können wir die Botschaft von Jesus verkündigen und durch ein glaubwürdiges Leben unterstreichen? Und dazu gibt Petrus uns jetzt in aller Kürze auf engstem Raum drei kurze Hinweise, wie wir als Jünger des Herrn Jesus in dieser Welt leben sollen, wie wir als einzelne Christen und als ganze Gemeinde dieser Vorbildfunktion nachkommen wollen. Und die Voraussetzung macht der Apostel schon ganz am Anfang klar, in der Anrede, das fällt doch auf, ne? Wenn er sagt, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, das heißt, passt euch nicht an, bleibt in einer guten Weise dieser Welt gegenüber fremd. Nicht dadurch, dass wir weltfremd sind oder komisch oder uns ganz abartig kleiden oder eine ganz seltsame Sprache führen. Nein, Aber dadurch, dass wir Jesus treu bleiben, auch in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen und wie wir uns verhalten. Also passt euch nicht an. Werdet nicht zu heimisch in dieser Welt. Lasst es euch nicht zu wichtig werden, dass die anderen sagen, naja, der ist ja wie wir auch. Natürlich, wir sollen nette Kumpels sein und gute Klassenkameraden und vertrauenswürdige Arbeitskollegen. Das ist alles wichtig. Aber trotzdem werden wir uns immer von den Nichtchristen unterscheiden. Und davor müssen wir auch keine Angst haben. Und jetzt gibt Petrus uns drei Aufforderungen, die sich nach innen, nach außen und nach oben richten. Das Erste, was wir brauchen, ist geistliche Selbstdisziplin nach innen. Das ist der Punkt, den wir am längsten entfalten werden. Und die anderen schließen sich dann wesentlich kürzer an. Also das Erste, was er beschreibt, ist geistliche Selbstdisziplin nach innen. Das ist der zweite Teil von Vers 11. Er sagt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Was sind fleischliche Begierden? Fleischliche Begierden, das sind die Bestrebungen der normalen, sündigen, natürlichen, menschlichen Natur, die auch der Christ zum Teil noch hat. Und fleischlich bedeutet nicht nur einfach leiblich oder auf den Körper bezogen, so als ob das Geistige immer gut und das Körperliche immer schlecht wäre. So ist das nicht gemeint. Fleischlich bedeutet auch nicht, schon gar nicht nur auf die Sexualität bezogen, sondern all das ist in der Bibel fleischlich, was gegen Gottes Willen ist. Alle unsere Neigung gegen Gottes Willen, die betreffen das, was wir mit unserem Körper machen, was wir mit unserem Denken machen. Also alle Neigungen in uns, die gegen Gottes Willen sind, das sind fleischliche Begierden. Und jetzt kann, denke ich, jeder mal bei sich überlegen, was könnte das bei mir sein? Neigungen, die gegen Gottes Willen sind. Stolz, Gier, Egoismus, Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Bequemlichkeit, dass mir meine Bequemlichkeit wichtiger ist als alles andere, dass ich kein Fremdling sein will, kein Pilger, der unterwegs ist, weil ich vor allem meine Ruhe haben will und mein ungestörtes bürgerliches Leben ist auch eine Form von Egoismus. Fleischliche Begierden. Wie gehe ich mit Film um, mit Fernsehen, mit Alkohol, mit anderen Suchtmitteln? Fleischliche Begierden. Wie böse rede ich über Dritte, wenn sie nicht da sind, weil mir das so richtig gut tut, mal abzulästern. Fleischliche Begierden. Und dann lenken wir uns gern ab dadurch, dass wir uns über andere aufregen, von denen wir denken, dass sie vielleicht noch schlechter sind. Also so haben sich ja viele jetzt Uli Hoeneß als Blitzableiter gesucht, der so viel Steuern hinterzogen hat. Und das ist ja dann rausgekommen. Und da gibt es einen interessanten Kommentar, den habe ich im Internet dazu gefunden, der das ganz gut aufnimmt, wie wir Uli Hoeneß gewissermaßen als Blitzableiter zur Verbesserung unseres eigenen Gewissens benutzen. Da heißt es, Sündenbock Hoeneß, so viele Menschen jetzt auf ihn zeigen, so viele werden genauso tief fallen, denn die Debatte um seine Steuerhinterziehung dient nur unserer verlogenen Selbstrechtfertigung. 99% der Menschen, die nun über Herrn Hoeneß herfallen, haben gar nicht die Möglichkeit, Steuern in Millionenhöhe zu hinterziehen. Leider möchte man sagen. Also nicht, weil wir hinterziehen wollen, sondern weil wir mit dem Geld so viel Gutes tun könnten. Also weiter. Sie haben nur die Möglichkeit, im Nahverkehr schwarz zu fahren, Kugelschreiber aus dem Büro mitgehen zu lassen oder sich nach dem privaten Mittagessen eine Bewirtungsquittung ausstellen zu lassen, wo Sie dann reinschreiben, Besprechung zum Projekt X. Obwohl Sie bloß über Herrn Hoeneß gesprochen haben. Diese Menschen haben nicht die Chance, eine Nation zu belügen, sondern nur ihre Kinder. Und deshalb lässt Günther Jauch sie mit seiner Talkshow in Ruhe. Wir betrügen unterschiedlich und in anderen Kategorien, doch bezogen auf unsere unterschiedlichen Standards sind wir noch alle gleich. Wir sind Betrüger, Lügner und Hinterzieher. Und was machen die Menschen, indem sie das jeweilige Vergehen des anderen ins Gigantische aufblasen? Und mit einem Abscheu und Schauder kommentieren, als hätten die betroffenen Personen zum Angriffskrieg gerüstet, verzwergen sie die eigenen Abgründe ins Lächerliche. Also wir machen die Schuld der anderen groß und machen dadurch unsere eigene Schuld klein. Indem wir uns über die anderen aufregen, stellen wir uns selbst besser dar. Und der Kommentar schreibt dann, dem Betrachter, dem Konsumenten soll das Gefühl vermittelt werden, er selbst sei schwer in Ordnung. Mediale Kundenbindung funktioniert nach dem Gesetz von Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot für dich, der du zuschaust, und Peitsche für den wir dir frei Haus liefern. Es ist eine effektive Kumpanei. Moral wird so zu einer Sache nur für die anderen und erst in dem Moment, wenn sie verschwindet. Das ist natürlich ein sehr zugespitzter Kommentar, der sagt, natürlich muss der Staat für das Recht sorgen, aber wir neigen dazu, sowas zu benutzen, um von uns selber abzulenken und um uns selber zu rechtfertigen. Wir sollten lieber vor der eigenen Haustür kehren. Auch Jesu Jünger sind von Schuld, von Begierden nicht völlig frei. Aber was ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Die Christen sind nicht mehr Sklaven ihrer sündigen Natur. Das ist der Unterschied. Wir spüren sie schon noch, aber sie darf uns nicht mehr ganz beherrschen, weil unser Leben Jesus gehört. Und wir wollen dieser sündigen Natur nicht folgen. Und wir bitten Jesus, dass er uns verändert. Und wir leiden unter unserer Sünde. Und wir bitten ihn immer wieder, Herr, mach uns bitte davon frei. Das unterscheidet uns. Und so hat ein Kollege von Petrus, der Paulus, das ganz deutlich geschrieben im Römerbrief. Lesen Sie mal Römer 6. Wir haben das mit den Jugendlichen ausführlich uns angeguckt am Wochenende. Lesen Sie mal Römer 6, wie Paulus sagt, ihr seid doch jetzt Knechte von Jesus. Er hat euch doch frei gemacht. Ihr seid nicht mehr gebunden an eure Begierden. Und nun lebt das doch in eurem Alltag. Lasst das doch noch deutlicher erkennen, dass ihr zu Jesus gehört. Und im Galaterbrief hat Paulus das so beschrieben. Da sagt er, Galater 5, Vers 16, ich sage aber, lebt im Geist. Also so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Was heißt lebt im Geist? Das heißt, bindet euch an Jesus. Bittet ihn um Hilfe, dass er euch stark macht, wenn ihr schwach werdet. Lest sein Wort. Haltet euch zu seiner Gemeinde. Lasst euch gut mit dem Wort Gottes versorgen. Bittet Jesus, wenn ihr merkt, jetzt werde ich schwach, jetzt mache ich was Falsches. Bittet ihn, sagt Jesus, hilf mir, dass ich es nicht tue. Im Geist leben, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und fleischliche Begierden, das ist eben, dass ich meinen Eigenwillen durchsetze, obwohl ich weiß, dass Gott es nicht will. Denn das Fleisch, sagt Paulus, und damit meint er auch die Christen, begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Also, dass ich meinen Willen und Gottes Willen immer im Kampf miteinander habe. Und Paulus sagt, bittet den Herrn, dass er euch hilft, das zu tun, was ihr eigentlich wollt, nämlich Jesus dienen. Und oft tut ihr das, was ihr nicht eigentlich wollt, nämlich euren Begierden zu dienen. Aber Jesus vergibt euch und er will euch da raushelfen und er will euch weiterbringen. Er will, dass ihr wachst im Glauben. Aber darum ist das so wichtig, wenn ihr vor der Welt wirklich vorbildlich leben wollt, dass ihr erstmal nach innen hin gewissermaßen für Ordnung sorgt. Geistliche Selbstdisziplin nach innen. Und Petrus beschreibt das hier sehr gut. Es ist von seiner Formulierung her, er sagt wörtlich, diese Begierden, diese Neigung gegen Gottes Willen, die machen Krieg gegen eure Seele. So kann man das fast wörtlich übersetzen. Da steht im Griechischen das Wort Stratoiomai. Sie führen einen strategischen Krieg gegen dein Herz. Diese Begierden, gegen dein Innenleben, gegen deine Seele, gegen deinen Charakter. Das ist wie eine Untergrundarmee, die verhindern will, dass du geistlich wachsen kannst. Und das hat Folgen für uns, wenn diese Begierden gegen unsere Seele streiten. Wir haben weniger Frieden im Herzen, wir haben weniger Freude am Glauben, weniger Freude an Jesus, wir haben weniger Freude daran, Bibel zu lesen, zum Gottesdienst zu gehen, für die Gemeinde was zu tun. Wir sind oft so lahm im Glauben. Wir sind nicht richtig einsetzbar für Jesus. Wir drehen uns viel mehr um uns selbst. Diese Untergrundarmee, diese Begierden, die gegen unser Innenleben kämpfen, wie Rebellen gegen unsere Seele, die verändern unsere Prioritäten, dass wir Dinge an die erste Stelle setzen, die da eigentlich gar nicht hingehören und Dinge ganz nach hinten setzen in der Rangordnung, die eigentlich ganz nach vorne gehören, die lähmen unseren Eifer, die machen uns so, dass wir Menschen mehr fürchten als Gott. Diese Untergrundarmee, die gegen unser Innenleben, die gegen unsere Seele kämpft, sorgt dafür, dass unsere Maßstäbe immer weltlicher werden, dass wir immer mehr die Maßstäbe der Bibel eintauschen gegen das, was uns an anderer Stelle von der Welt, von unseren nichtchristlichen Freunden, vom Fernsehen oder von sonst wer vorgegaukelt wird. Diese Begierden führen Krieg gegen unsere Seele. Und deswegen sagt Paulus, bindet euch ganz fest an Jesus. und bittet ihn, dass er euch dabei hilft. Liebe Brüder und liebe Schwestern, könnte er genauso sagen, liebe ältere Christen und liebe ganz junge Christen, ich ermahne euch, als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und Jesus und beziehungsweise Petrus im Auftrag von Jesus meint ja auch nicht irgendwie eine verkrampfte Askese, dass ich mich nun irgendwie zwinge. So wie Luther das versucht hat, der, um sein Inneres besser in den Griff zu kriegen, auf Knien über die Straße gerutscht ist dort in Rom und dachte, er würde Gott dadurch besonders nahe kommen, dass er sich äußerlich besonders quält. Und er hat gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Mich äußerlich zu quälen, mich äußerlich zu zwingen, das bringt überhaupt nichts. Das ändert überhaupt nichts an meinem Herzen, sondern lebt im Geist, sagt Paulus. Klammert euch an Jesus. Füllt euch mit seinem Wort. Befasst euch mit seiner Wahrheit. Betet zu ihm. Bittet andere für euch zu beten. Ja, schaut auf ihn, klammert euch an ihn, lebt im Geist. Und dann ist die Folge davon, dass diese geistliche Disziplin nach innen wächst. Ihr könnt nicht einfach nur gegen die Schwierigkeiten ankämpfen, sondern ihr müsst es positiv machen, ihr müsst euch an Jesus hängen. Ein Sportler, der einem großen Ziel nacheifert, der trainiert, der freut sich auf das Ziel, der freut sich, dass er bei der WM antreten darf, der zählt die Tage, der macht seinen Trainingsplan, der strebt das Ziel an. Und die Folge davon ist dann, dass er sich Alkohol verkneift, dass er rechtzeitig ins Bett geht, dass er einen vernünftigen Lebensstil pflegt. Aber das ist nicht so, dass er sagt, oh, ich muss heute schon wieder darauf verzichten, 3 Bier zu trinken. Sondern der strebt das Ziel an, der will bei der WM gewinnen. Und er tut alles für dieses große Ziel. Und der Nebeneffekt ist, dass er sich dann auch viele Dinge, die dem Ziel entgegenstehen, versagt. Und so sollte es bei uns auch sein, ihr Lieben, dass wir dem großen Ziel nacheifern, das Jesus uns gibt. Dass wir ihm dienen wollen, dass wir uns an ihn hängen. Dass wir sein Wort studieren. Und dann wird es auch viel, viel leichter werden, mit den Begierden fertig zu werden. Oder denkt an einen Forscher, der an einem großen Projekt tüftelt und der dafür viel Schlaf opfert. Und manche Nerven und manches gemütliche Treffen mit Freunden im Wohnzimmer. Weil er das große Ziel hat, weil er gepackt ist von seinem Forschungsgegenstand, weil er sich darauf freut, seine Ergebnisse veröffentlichen zu können. Das große Ziel. Und so sagt Paulus auch, lebt im Geist, dann werdet ihr mit den Begierden des Fleisches besser fertig werden. Lasst euch von Jesus immer wieder das große Ziel vor Augen stellen. Dient ihm, fragt nach ihm, beschäftigt euch mit seinem Wort. Also das ist das Erste, worum wir Jesus bitten wollen, geistliche Selbstdisziplin nach innen. Und dann nennt Petrus ein zweites, was wir brauchen, glaubwürdiges Handeln nach außen. Das erwächst daraus, aber das ist eben erst das Zweite. Dann steht hier nämlich in Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen. Unter den Heiden, unter den Nichtchristen, die sollen es sehen. Also das ist das Zweite, was wir hier brauchen, gute Werke nach außen. Nach innen, da ging es um unsere Seele und nach außen geht es jetzt um unser Leben in den Augen der Heiden, dass sie unsere guten Werke sehen. Und hier schreibt Petrus von einem rechtschaffenen Leben. Was ist damit gemeint? In der Schlachterübersetzung heißt das noch besser, ein guter Wandel. Ein guter Wandel. Rechtschaffenes Leben bedeutet nicht einfach nur korrekt, dass ich nicht anecke, dass ich mich bürgerlich gesittet verhalte. Hier ist viel mehr gemeint. Guter Wandel. Und das Wort, was dafür gut steht, kalos im Griechischen, das heißt so viel wie exzellent, lieblich, edel, anziehend. Das ist hier gemeint. Führt ein gnädiges Leben, ein edles Leben, ein anziehendes Leben, ein liebliches Leben, ein exzellentes Leben. Das ist hier gemeint. Nicht einfach nur bürgerliche Korrektheit. Unter den Heiden, in deren Augen. Wie leben wir denn als Nachbarn? Unter Nachbarn? Vor den Augen der Heiden? Wie leben wir als Arbeitskollegen? Wie leben wir als Chefs und als Untergebene? Wie leben wir als Mitschüler in unserer Klasse? Was sehen die Heiden an uns? Wie leben wir als Zeitgenossen an der Kasse bei Rewe? Meckern wir da schon, wenn wir ein bisschen warten müssen? Oder sind wir freundlich zu der Kassiererin und geben ihr auch mal ein gutes Wort und ermutigen sie mal und bedanken uns? Wie leben wir, wenn wir beim Friseur sitzen und warten? Und wenn es dann zum Gespräch kommt mit der Friseuse? Was nehmen die wahr an uns? Und wenn wir den Frisiersalon verlassen, sagen sie, boah, gut, dass dieser alte Meckerpott weg ist? Oder sagen sie, Mensch, das war ein schönes Gespräch, das tut richtig gut, wenn der zu uns in den Laden kommt. Wie leben wir unter den Heiden? Wie leben wir unter unseren Mitspielern im Sportverein? Was nehmen die wahr an uns? Oder wenn wir unsere Kinder zum Spielen im Sportverein begleiten, was machen wir dann? Wie verhalten wir uns als Eltern? Ich erinnere mich noch mal mit rotem Kopf daran, wie ich mal bei einem Fußballspiel von Lukas, da war er noch ziemlich klein, mich so aufgeregt habe, weil der Trainer dermaßen falsche Entscheidungen getroffen hat. Und Sie können sich vorstellen, ich war so ein richtig engagierter Fußballvater. Da bin ich wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Und habe ich mich geschämt. Ich sagte, was haben die jetzt? Die wissen, dass du Christ bist. Die wissen sogar, dass du Pastor bist. Was hast du für ein Bild da abgegeben? Bloß weil dich aufgeregt hast über falsche taktische Entscheidungen. Wie nehmen die Leute uns wahr in der Elternversammlung unter den Heiden? Wie nehmen sie uns wahr als Geschäftsleute oder als Kunden? Wie nehmen sie uns wahr als Arzt oder als Leute, die in die Praxis kommen und sich behandeln lassen? Wie nehmen sie uns wahr? Das ist es, was Petrus meint. Lebt ein exzellentes, edles, anziehendes Leben unter den Heiden. Das ist sehr praktisch. Und man könnte das so zusammenfassen mit der Frage, sind wir für die Heiden, die mit uns zu tun haben, eine Wohltat im Altenheim? Wenn Sie wissen, jetzt gehe ich zu dieser Dame rein und ich weiß, da kriege ich ein gutes Wort. Und ich weiß, sie wird ein Ohr haben für meine Sorgen und für meine Nöte. Und ich weiß, wenn ich da rausgehe, dann geht es mir innerlich ein Stück besser, als es mir ging, bevor ich zu ihr reingegangen bin. Sind wir eine Wohltat? Das heißt nicht, dass wir immer bequem sind als Christen für die Menschen um uns herum. Manchmal sind wir besonders unbequem. Wenn wir dem Nachbarn, der sich scheiden lassen will, versuchen, ins Gewissen zu reden. Wenn wir jemanden, von dem wir wissen, er will eine Abtreibung machen, sagen, lassen Sie das, bitte bringen Sie das Kind nicht um. Wir sind unbequem auch als Christen, wenn wir zu Gottes Wahrheit stehen. Aber wir sind eine Wohltat, dort, wo wir uns an Jesus halten. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, dass sie eure guten Werke sehen. Sind wir hilfsbereit? Sind wir anteilnehmend? Oder haben die Leute, wenn sie uns mal eine Not anvertrauen, den Eindruck, ja, er nickt und ist schon wieder in Gedanken gleich bei der nächsten Sache? Sind wir rücksichtsvoll? Sind wir großzügig in der Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen? Oder haben die den Eindruck, das ist der größte Knickerer, den wir hier erlebt haben? Sind wir vergebungsbereit? Sind wir sexuell rein in der Art, wie wir uns verhalten? Was sehen Sie an uns? Was bekommen Sie von uns? Dieser Einsatz für die Welt, sagt Petrus, aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, ist kein Selbstzweck. Der dient auch nicht nur dazu, diese Welt etwas besser zu machen oder Gottes Reich in dieser Welt schon zu bauen, sondern der hat noch ein höheres Ziel und das kommt zum Schluss. Gott verfolgt mit unserem Leben ein höheres Ziel. Das ist das Dritte, was wir brauchen zum Schluss. Nach geistlicher Disziplin nach innen, guten Werken nach außen. Das Dritte, ganze Konzentration nach oben. Das steht hier am Ende von Vers 12. Sie sollen eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das ist das eigentliche Ziel. Und so ähnlich hat es der Herr Jesus gesagt. Bruder Nordzig hat das ja vorhin vorgelesen. Und das zitiert Petrus im Grunde genommen, dass Jesus gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, Matthäus 5, Vers 16, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, das zielt auf die missionarische Wirkung, die dieser Lebensstil hat. Petrus sagt, es kommt der Tag der Heimsuchung. Man kann dieses Wort auch übersetzen mit Untersuchen. Es kommt der Tag der Untersuchung. Und die Bibel macht deutlich, der Tag der Untersuchung ist, wenn Gott kommt. Wenn Gott kommt zum Gericht oder zum Segen. Wenn Gott kommt zum Gericht oder zum Segen, zu seinem Volk, zu dieser Welt, zu einzelnen Menschen. Das ist Heimsuchung. Gott kommt und dieser Tag kommt auch für jeden Heiden. Wohl dem, der das noch zu Lebzeiten erfährt. Und dann, sagt Petrus, sollen die Heiden was machen? Gott preisen. Sie sollen Gott preisen an diesem Tag. Ja, wie kann das denn gehen? Bis ein Heide Gott lobt. Er muss Gott als seinen Vater und seinen Retter kennenlernen. Das muss geschehen. Nur dann kann er Gott loben, dass er Gott als den kennenlernt, der ihm seine Sünden vergibt, der ihn in den Himmel bringt, der ihn in aller seiner Not festhält und nie mehr loslässt. Dann kann ein Heide Gott preisen. Und dahin gibt es nur einen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, er muss zu Jesus finden. Der Heide muss zu Jesus finden und Jesus als seinen Retter und Erlöser kennenlernen, der am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für meine Schuld zu tragen. Und der jetzt sagt, kommt her, lasst euch die Sünde vergeben. Ich bringe euch zu Gott, ich mache euer Leben wieder heil. Ich vergebe euch eure Schuld. Ich kann euch zu Gottes Kindern machen. Und wenn die Heiden so Jesus kennenlernen und zu Jesus kommen, dann erst können sie Gott als ihren Vater preisen. Und Petrus sagt, ihr Lieben, genau dazu sollen eure guten Werke letztlich dienen. Dass ein Mensch, der Jesus noch nicht kennt und auf dem Weg in die Hölle ist, Jesus kennenlernt und auf dem Weg in den Himmel kommt und dann Gott als seinen Vater im Himmel preist. Leute, dazu soll euer Lebenswandel vor den Menschen dienen. Er soll dazu beitragen, dass Ungläubige gläubig werden. Dazu soll er beitragen. Sei es, dass sie euch direkt fragen, sei es, dass sie dadurch, dass sie euren Lebensstil anziehend oder zumindest interessant finden, sagen, warum leben sie so? Sei es, dass sich einfach dadurch, dass wir freundlich mit ihnen sind, auch gute Gesprächsmöglichkeiten ergeben. Dass wir die Möglichkeit haben, ihnen eine christliche Schrift weiterzugeben. Oder ihnen in einem Gespräch vielleicht sogar zu erklären, wer Jesus ist und woran wir glauben und warum wir daran glauben. Dass sie uns direkt fragen und dadurch Jesus kennenlernen und Gott zum Vater bekommen und ihn preisen. Und bei der Heimsuchung Gottes, wenn Gott zum Gericht kommt, gerettet werden. Und nicht in der Verlorenheit landen. Tja, und es kann sogar sein, dass wir nie mit einem Menschen ins Gespräch kommen, aber dass er unser Leben gesehen hat und dass er sich zu einem späteren Zeitpunkt daran erinnert und er sagt, da war doch dieser Christ. Woran hat der sich eigentlich gehalten? Und dass sie noch nachträglich, weil sie uns kannten, über uns den Kontakt zu Jesus bekommen. So wie es den Missionaren Herb und Ruth Klingen gegangen ist, gemeinsam mit ihrem Sohn. Während des Zweiten Weltkrieges waren sie Kriegsgefangene in einem japanischen Lager auf den Philippinen. Drei Jahre lang waren sie dort als Kriegsgefangene. Und sie haben schreckliche Dinge miterlebt. Morde, Folter, Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten. Und sie haben trotzdem versucht, treu für Jesus zu leben. Sie haben trotzdem versucht, ihm gehorsam zu sein. Sie haben trotzdem versucht, in diesem Lager ein Licht zu sein für die Menschen. Und einer, der besonders schlimm war, war ein Kommandant namens Kunishi, ein gewisser Kunishi. Der war gehasst von den meisten Leuten. Der hat sie gequält, wo er konnte. Und zum Beispiel kurz vor Kriegsende, da hat er ihnen eine erhöhte Nahrungsration gegeben. Aber das war kein Grund zur Freude, denn es war ungeschälter Reis. Und wenn man ungeschälten Reis isst, dieser Art gibt es innere Blutung. Und dieser ungeschälte Reis hat viele getötet. Und sie hatten keine Werkzeuge, um den Reis zu schälen. Aber er hat ihnen viel ungeschälten Reis gegeben. Und dann standen sie im Grunde genommen vor der Wahl, will ich verhungern oder will ich verbluten? Es war grausam. Entweder den Reis essen und an inneren Blutungen zugrunde gehen oder den Reis verweigern und an Hunger sterben. Und diese Christen waren als Christen in diesem Lager. Und dann war der Krieg vorbei. Dieser Kunishi hat in Manila als Gärtner auf einem Golfkurs gearbeitet. Er wurde entdeckt, verurteilt und schließlich gehängt. Aber in dieser Zeit war er gezwungen, sich nochmal mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Als er dort quasi in der Todeszelle wartete. Und da hat er sich an diese Klingens erinnert, an diese Missionare, die er so verfolgt hatte. Und da hat er gedacht, wovon haben die gelebt? Warum waren die so anders? Und er hat sich über den Glauben informieren lassen und er ist dem nachgegangen und man sagt, er sei wirklich Christ geworden. Gerade noch rechtzeitig, bevor sein Leben auf dieser Welt vorbei war. Und Er zählte dann auch zu denen, die den Vater im Himmel in der Herrlichkeit preisen. Das ist, denke ich, ein wunderbares Beispiel für das, was Petrus hier schreibt. Führt einen guten Wandel vor den Heiden, dass sie am Tag der Heimsuchung, wenn sie heimgesucht werden von Gott, doch noch die Chance haben, zu ihm zu kommen. Sei es, dass sie gleich zu Gott finden, weil sie mit euch reden und ihr ihm ein Zeugnis geben könnt, oder sei es in der Zukunft. Ja, es kommt der Tag der Heimsuchung, auch für die Heiden. Wenn Gott einem Ungläubigen die ganze verzweifelte Situation seines Lebens vor Augen stellt, wenn einem Ungläubigen deutlich wird, dass er dem Gericht Gottes ausgeliefert ist, es kommt dieser Tag auch für die Heiden. Und dann sollen sie sich an euer Zeugnis erinnern. Dann sollen sie sich daran erinnern, dass ihr anders wart als die anderen, weil ihr an Jesus geglaubt habt. Und dann sollen sie sich daran erinnern, dass ihr Jesus vertraut habt und weil ihr wusstet, Jesus ist treu. Und Jesus kann Schuld vergeben. Und dann kann der Tag der Heimsuchung für den Ungläubigen zu einem Tag des Heimkommens werden. Und dann ist das Ergebnis, dass sie Gott loben werden. Ihr Lieben, das ist das Ziel für unsere guten Werke gegenüber den Heiden. Das ist das größte Ziel, was damit erreicht werden kann. Nicht die langfristige Verbesserung dieser Welt. Das hat Jesus nicht versprochen. Das macht er dann richtig perfekt. Sondern dass Heiden dazu gebracht werden, den lebendigen Gott kennenzulernen und zu ehren. Dass Heiden persönlich zu Jesus kommen und sich vor Jesus beugen und ein Teil seiner Gemeinde werden können. Und dazu will der Herr uns als seine Gemeinde wirklich gebrauchen und einsetzen. Und damit schließe ich, ist es so wichtig, wie wir uns als Gemeinde, als einzelne Glieder, aber auch als ganze Gemeinde, wie wir uns gegenüber den Nichtchristen verhalten. Missionarischer Lebensstil begnügt sich nicht nur damit, dass wir so ein einigermaßen glaubwürdiges Leben führen. Das natürlich. Aber missionarischer Lebensstil ist geprägt von der Sehnsucht, dass die Menschen, mit denen wir zusammenleben, zu Jesus finden. Dass sie zu Jesus finden, dass sie gerettet werden und dass Gott geehrt wird. Und darum versteht sich missionarischer Lebensstil immer als eine Vorbereitung zur Verkündigung des Evangeliums. Vers 9, verkündet die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Wie bekommen wir die Kraft zu diesem Lebensstil? Das können wir uns ja nicht aus den Fingern saugen. Wir merken ja, wie schnell wir an einzelnen Punkten scheitern und ans Ende unserer Kräfte kommen. Und da verweist uns Gottes Wort wieder an den Anfang dieses Kapitels. Womit hatte Petrus dieses Kapitel begonnen? Er hatte den Christen nahegelegt, in Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie im Glauben wachst. Seid begierig nach der lauteren Milch. Und wir hatten gesehen vor 2 Wochen, damit ist gemeint Gottes Wahrheit, Gottes Wort, die Bibel. Und das ist die Antwort. Lasst uns begierig sein nach Gottes Wahrheit. Lasst uns begierig danach sein, die Bibel zu studieren und zu verstehen und zu lesen und zu leben. Lasst uns begierig danach sein. Lasst uns treu darin sein. Auch wenn es uns manchmal anstrengend ist und wenn wir vielleicht manchmal müde sind und wenn wir uns manchmal aufraffen müssen und wenn es uns manchmal droht, langweilig zu werden. Lasst uns begierig danach werden. Und daraus werden wir von Jesus die Kraft bekommen zu diesem Lebensstil. Gestern Abend sind wir von dieser Jugendfreizeit aus Porta Westfalica zurückgekommen. Da waren ca. 100 junge Leute versammelt. Die Leiter, es waren 2 junge Männer, hatten mich eingeladen und sie hatten sich den Römerbrief gewünscht. Diesen gewichtigen Brief des Apostel Pauls, den Römerbrief für eine Freizeit mit Jugendlichen und vielen jungen Erwachsenen und auch zum Teil jungen Familien. Und sie haben gesagt, ja, wenn schon, denn schon. Und dann haben sie an den Haupttagen 3 Bibelarbeiten angesetzt. Eine Vormittag, eine Nachmittag, eine Abend. Zwischendurch gab es noch Sport und eine Kanufahrt und so weiter. Aber an den Haupttagen 3 Bibelarbeiten. Und es war eine riesige Freude, mit diesen jungen Leuten zusammen das Wort Gottes zu studieren, ihren Eifer zu erleben, die Gründlichkeit, mit der sie nachgefragt haben. Es wurde ihnen nie zu viel. Sie haben nie gesagt, jetzt wollen wir aber endlich essen. Sie wollten es wissen, sie wollten es verstehen. Und es war auch für mich eine große Ermutigung, ihre Liebe zu Gottes Wort zu sehen. Möge der Herr auch uns diese Liebe zu seinem Wort immer neu schenken. Und dann wird er uns zurüsten für die weiteren Aufgaben, die vor uns liegen. Er meint es gut mit uns. Amen.